Stay with us on Polish Radio External Service. Polish Radio External Service.
Mówi Warszawa. Mówi Polskie Radio. Sie hören den polnischen Rundfunk am Montag. Am Mikrofon ist Joachim Ciecierski. Schön, dass Sie dabei sind. Fast 44% für die AfD in Sachsen-Anhalt. Ein Wahlergebnis, das die politische Landschaft in Deutschland erschüttert. Die Partei ist damit stärkste Kraft. Die CDU liegt weit abgeschlagen dahinter. Und während die AfD ihren Erfolg feiert, sorgt das Ergebnis auch in Polen für Unruhe. Ministerpräsident Donald Tusk beschimpft diejenigen, die sich über den AfD-Sieg freuen, als Idioten oder Verräter. Was bedeutet der AfD-Erfolg für Polen, ein Land, das sicherheitspolitisch besonders genau auf die deutsche Politik und den Umgang mit Russland schaut? Darüber sprechen wir gleich. Können Deutsche und Polen auf Augenhöhe kommunizieren? Allerdings, findet Matthias Kneip. Und genau das möchte der Buchautor bereits den ganz Kleinen vermitteln.
Er spaziert in die Warschauer Altstadt und sieht die Sigismundsäule. Und die Katze erklärt ihm eben, dass das von dem König ist. Und dann ist der Dackel ganz stolz, weil er erst den Kulturpalast als Palast gesehen hat, dann die Säule von einem König. Und er traut sich dann gar nicht dahin pinkeln, weil das ist ja eine Königssäule und so weiter. Also im Prinzip erleben die dann ein Abenteuer in der Stadt.
Dackel Dackel in Warschau heißt sein neuestes Buch. Zuerst aber die wichtigsten Meldungen des Tages. Ministerpräsident Donald Tusk hat sich zum Wahlsieg der AfD in Sachsen-Anhalt geäußert. Der Regierungschef kommentierte scharf die Stimmen in Polen, die sich über den Erfolg der rechtsextremen Partei freuen. In Polen können sich nur Idioten oder Verräter über den AfD-Triumph in Deutschland freuen. Davon gibt es bei Konfederacja und bei der PiS offenbar eine ganze Menge, schrieb der Regierungschef in sozialen Medien. Auf Tusks Beitrag reagierte der Abgeordnete der genannten nationalistischen Partei Konfederacja, Konrad Berkowicz. Ich verstehe diese Frustration. Die Aussicht, dass der Geldhahn aus Deutschland zugedreht wird, würde mich an eurer Stelle ebenfalls beunruhigen. Ihr habt Grund zur Angst, schrieb der konservative Abgeordnete auf der Plattform X. Sehr scharf fiel auch der Kommentar der Vorsitzenden der liberalen Partei Polen 2050, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, zum historischen Erfolg der AfD aus. Neofaschisten, die mit Russland kungeln, haben die Wahl in Sachsen gewonnen. Für polnische Patrioten ist das eine Niederlage der Werte unserer Welt, schrieb die Ministerin für Regionalpolitik. Zu Wort haben sich auch oppositionelle Politiker gemeldet. In der deutschen Politik unterstütze ich niemanden. Solange Deutschland keine Reparationen für die Verbrechen zahlt, ist es ein Staat ohne Ehre. Und die AfD wird nicht nur keine Reparationen zahlen, sondern hasst Polen mehr als die alten Parteien, schrieb der konservative PiS-Abgeordnete Dariusz Matecki auf X. Der frühere polnische Botschafter in Deutschland, Janusz Reiter, sagte im Gespräch mit der polnischen Presseagentur PAP, der Erfolg der AfD bei der Wahl in Sachsen-Anhalt zeige vor allem die Schwäche der demokratischen Parteien der politischen Mitte in Deutschland. Die entscheidende Frage sei, ob es den Parteien des politischen Mainstreams gelingt, die politische Initiative zurückzugewinnen. Polen dürfe sich über die AfD keinerlei Illusionen machen. Sie knüpft an die Tradition des deutschen Nationalismus an. Der deutsche Nationalismus war Polen gegenüber immer feindselig und prorussisch, betonte der ehemalige Diplomat. Bei der Wahl zum Landtag von Sachsen-Anhalt kam die Alternative für Deutschland nach ersten Prognosen auf knapp 44% der Stimmen. Die Ukraine zeigt sich offen für neue Verhandlungen über ein Ende des Krieges mit Russland. In Kiew haben US-Sondergesandter Steve Witkoff und Jared Kushner 3 Gesprächsrunden mit der ukrainischen Seite geführt. Die beiden waren zuvor in Moskau und hatten dort rund 3 Stunden mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin gesprochen. Einzelheiten dieses Treffens wurden zunächst nicht bekannt. Nach den Gesprächen in Kiew sprach Präsident Volodymyr Zelensky von einigen neuen Ideen für den weiteren Verhandlungsprozess. Diese müssten nun geprüft werden. Es gehe darum festzustellen, ob sie die Ukraine tatsächlich einen Frieden näher bringen könnten. Mit Blick auf die jüngsten Gespräche äußerte der polnische Außenminister Radosław Sikorski vorsichtige Erwartungen. Ich wünsche diesen Herren natürlich Erfolg, sagte Sikorski. Witkoff und Kushner hätten sich zuvor mit dem Nahostkonflikt beschäftigt. Im Nahen Osten haben wir statt Frieden Krieg, sagte Sikorski. Er hoffe deshalb, dass die Ergebnisse ihrer aktuellen diplomatischen Bemühungen besser ausfallen würden. Die polnische First Lady Marta Nawrocka ist zu Gedenkfeiern nach Österreich gereist. Im Mittelpunkt steht der 343. Jahrestag der Schlacht am Kahlenberg von 1683. Die Reise ist für Nawrocka auch eine Gelegenheit, Vertreter der polnischen Gemeinschaft in Österreich zu treffen. Dort leben rund 67.000 polnische Staatsbürger. Etwa 50 polnische Organisationen sind offiziell im Land aktiv. Die Schlacht am Kahlenberg vom 12. September 1683 gilt als entscheidender Moment der zweiten Wiener Türkenbelagerung. Polnische Truppen unter König Jan III. Sobieski waren damals maßgeblich an der Verteidigung Wiens beteiligt. Und soweit die Meldungen beim polnischen Rundfunk. Wir machen weiter mit Adam Deniso und der aktuellen Presseschau.
Die rechtskonservative Wochenzeitung Sieci widmet der Sonderkryptoaffäre einen mehrseitigen Schwerpunkt. Unter der Überschrift Tusks Gold vertritt Stanisław Janecki die These, die Regierung wolle den Zusammenbruch der Kryptobörse als Instrument gegen Präsident Karol Nawrocki, die Recht und Gerechtigkeit, Peace und die Konföderatie einsetzen. Das Ziel sei es, eine Vereinigung der Rechten vor der Parlamentswahl 2027 zu verhindern. Janecki vergleicht die Affäre mit dem goldenen Horn aus Stanisław Wyspiańskis Nationaldrama Die Hochzeit, einer großen Gelegenheit für die Liberalen, die allerdings leicht verspielt werden könne. Der Zeitpunkt sei nicht zufällig. Die Affäre, so Janecki, habe gerade dann neue Dynamik bekommen, als die Regierung mit dem Skandal um das Warschauer Südkrankenhaus, der umstrittenen Ernennung Maciej Bereks zum Verfassungsrichter und weiteren Vorwürfen gegen Politiker der Regierungskoalition konfrontiert gewesen sei. Sonderkrypto habe diese Themen überlagert und es der Regierung ermöglicht, wieder zur Abrechnung mit dem früheren Machtlager zurückzukehren. Geht es nach dem Autor, müssen die Kontakte des Unternehmens zur Politik natürlich untersucht werden. Es sei aber nicht wahr, dass Sonderkrypto ausschließlich mit der Rechten verbunden gewesen sei. Vertreter des Unternehmens seien auch bei Veranstaltungen aufgetreten, an denen unter anderem Donald Tusk, EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, Digitalminister Krzysztof Gawkowski und Verteidigungsstaatssekretär Cezary Tomczyk teilgenommen hätten. Selbst nachdem sich die Wettbewerbsbehörde UOKiK und später der Inlandsgeheimdienst ABW mit dem Unternehmen beschäftigt hätten, sei die Zusammenarbeit mit staatlichen Institutionen weitergegangen, betont der Autor. Besonders scharf kritisiert der Autor eine von Onet veröffentlichte Liste von Politikern, Journalisten und konservativen Institutionen mit angeblichen Sonderkryptokontakten. In mehreren Fällen beruhten diese Verbindungen lediglich auf der Teilnahme an gesponserten Veranstaltungen, nicht angenommenen Angeboten oder unbeantworteten Nachrichten. Aus einzelnen Kontakten werde so der Eindruck eines geschlossenen politischen Netzwerkes erzeugt, so Janecki. Das vermeintliche Gold könne sich deshalb noch als billiges Messing erweisen. Die Regierung ignoriere die Chronologie und die vielfältigen Kontakte des Unternehmens, weil sie eine einfache Wahlkampferzählung brauche. Sonderkrypto als Affäre der Rechten und Karol Nawrocki als deren wichtigstes Ziel. So Stanisław Janecki in Sieci. Eine fast spiegelbildliche Interpretation präsentiert Dominika Długosz im aktuellen Newsweek. Auch sie bezeichnet Sonderkrypto als politisches Gold. Für sie handelt es sich jedoch nicht um eine künstlich erzeugte Affäre, sondern um eine Gelegenheit für Donald Tusk, nach Monaten des Zögerns endlich eine erkennbare Wahlstrategie zu verfolgen. Ausgangspunkt ist die außerordentliche Sitzung des Sejm, auf der erneut über die Regulierung des Kryptomarktes beraten wurde. Tusk habe dort den Eindruck erweckt, dass es für seine Regierung inzwischen um Sein oder Nichtsein gehe. Das letzte Jahr vor der Parlamentswahl solle deshalb in einen möglichst klaren, schwarz-weißen Konflikt verwandelt werden. Jetzt wird nicht mehr gespielt, zitiert Dugos, einen Gesprächspartner aus dem Regierungslager. Sonderkrypto sei dafür besonders geeignet, weil sich die Kontakte des Unternehmens zum Umfeld von PiS und Konfederatia leicht darstellen ließen. Durch Sponsoring, persönliche Begegnungen, luxuriöse Geschenke und Aussagen von Personen, die mit den Ermittlern kooperierten. Entscheidend werde nun sein, ob Justizminister und Generalstaatsanwalt Waldemar Żurek konkrete Resultate vorweisen könne. Die Wähler müssten nicht nur von neuen Ermittlungen hören, sondern sehen, dass Verfahren vorankämen und Verantwortliche tatsächlich vor Gericht gestellt würden. Auch der Konflikt um den Verfassungsgerichtshof passe in diese Strategie. Die Wahl des bisherigen Regierungsministers Maciej Berek zum Verfassungsrichter werde im Tusk-Lager als Teil der Wiederherstellung des Rechtsstaates dargestellt. Zugleich zeichne sich eine harte Auseinandersetzung mit Gerichtspräsident Bogdan Święczkowski ab. Auf diese Weise wolle die Regierung vermitteln, dass sie nicht nur einzelne Affären verfolge, sondern den institutionellen Umbau des Staates vorantreibe. Tusk setze damit erneut auf die Mobilisierungslogik der Wahl vom 15. Oktober 2023. Den Wählern solle das Gefühl einer Grundsatzentscheidung vermittelt werden. Zwischen einem in EU und NATO verankerten Polen und einem politischen Lager, das die Regierung mit PiS, Grzegorz Braun, Russlandnähe und institutioneller Blockade verbinde. So Dominika Długosz in Newsweek. Und Jerzy Haszczyński von der Rzeczpospolita kommentiert den überwältigenden Sieg der AfD in Sachsen-Anhalt. Nach dem vorläufigen Ergebnis erhielt die Partei 43,8% der Stimmen und 39 von 83 Sitzen. Damit fielen ihr 3 Mandate zur absoluten Mehrheit. In seiner Korrespondenz aus Magdeburg bezeichnet Haszczyński das Ergebnis als weit mehr als eine weitere Warnung an die deutschen Eliten. Die sogenannte Brandmauer, mit der die übrigen Parteien jede Zusammenarbeit mit der AfD ausschließen, habe noch nie so stark geknirscht. Selbst wenn sie diesmal noch halte, könne sie in nicht allzu ferner Zukunft brechen, so der Autor. Haszczyński erinnert daran, dass die von der AfD angekündigte Veränderung weit über Migrationspolitik hinausgehe. Sie betreffe Bildung, Kultur, Familie und Klimapolitik. Hinzu kämen außenpolitische Ambitionen, vor allem die Rückkehr zu freundschaftlichen Beziehungen mit Russland. Das kleine Sachsen-Anhalt zeige damit in vergrößerter Form, was viele Deutsche beschäftige. Misstrauen gegenüber der politischen Klasse, Sorge um den Lebensstandard und Unzufriedenheit mit der wirtschaftlichen Lage. Besonders schwer wiege das Ergebnis für Bundeskanzler Friedrich Merz. Er regiere erst seit etwas mehr als einem Jahr, liege in den Popularitätsrankings aber bereits am Boden. Am 20. September folgen Landtagswahlen in Mecklenburg-Vorpommern und Berlin. Weitere AfD-Erfolge könnten Merz nach Haszczyńskis Einschätzung politisch kaum überstehen lassen. Die AfD gehe davon aus, dass sie selbst dann gewinnen könne, wenn sie vorerst nicht an die Regierung komme. Eine aus vielen widersprüchlichen Parteien zusammengesetzte Anti-AfD-Regierung werde früher oder später auseinanderbrechen. Bei vorgezogenen Neuwahlen könne die AfD dann eine Mehrheit erreichen und erstmals einen Ministerpräsidenten stellen. Anschließend, so die Erwartung innerhalb der Partei, werde ein Domino-Effekt in weiteren Bundesländern einsetzen. Die Dominosteine warten auch in anderen Staaten Europas, schreibt Jerzy Haszczyński in der Rzeczpospolita. Und soweit auch die Presseschau.
Vielen Dank, Adam. Können Deutsche und Polen auf Augenhöhe kommunizieren? Allerdings, findet Matthias Kneipp. Und genau das möchte der Autor bereits den ganz Kleinen vermitteln. Im Interview mit Josephine Schwag erzählt der Wissenschaftler und Polenexperte, wie aus einem kleinen Zufall ein beliebtes, bunt illustriertes Kinderbuch wurde. Darin geht es um kulturelle Unterschiede, die polnische Hauptstadt und eine deutsch-polnische Freundschaft der besonderen Art.
Als Autor hast du ja schon sehr, sehr viele Bücher geschrieben und in den meisten oder in allen eigentlich spielt Polen eine sehr große Rolle, wenn nicht sogar die Hauptrolle. Mit dem jüngsten Projekt widmest du dich allerdings jetzt einer neuen Zielgruppe. Du hast nämlich vor einiger Zeit ein Kinderbuch herausgegeben. Warum das? Warum Kinder? Was hat dich dazu inspiriert, jetzt eine neue Zielgruppe zu erschließen?
Dieses ganze Projekt war eigentlich ein großer Zufall. Ich habe ja selber Kinder und habe den früher viel vorgelesen und hatte auch so eine Serie, die ist irgendwie Taffiti. Und ich habe mich irgendwann mal gewundert, dass diese ganzen Kinderbücher irgendwie auf dem Mond spielen, in Afrika spielen, in Australien. Also die spielen irgendwie alle überall, aber ich habe nie eins gefunden, das in Polen gespielt hat. Und dann habe ich mir gedacht, Mensch, das kriege ich auch hin und habe meinen Kindern einen Text geschrieben, ein Kinderbuch in Polen, das in Polen spielt. Und habe denen diesen Text vorgelesen und das war's eigentlich. Das ganze Buch war eigentlich nur, dass ich einen Text für meine Kinder schreiben wollte, wo sie was über Polen erfahren. Und das hat dann 4-5 Jahre in der Schublade gelegen und dann bin ich mal mit einer Reisegruppe vom Tagesspiegel nach Polen gefahren und wir hatten so einen Abend, wo wir dann mit dem Bus ziemlich spät heimkamen. Aber ich wollte nicht, dass die noch einschlafen vom Abendessen und habe denen dann den Anfang von diesem Text von meinen Kindern vorgelesen, weil der eben auch in Warschau spielt und wir waren damals in Warschau. Ja, und diese Herrschaften, die fanden das so toll, dass sie jeden Abend die Fortsetzung hören wollten. Und dann habe ich halt das denn jeden Abend weiter vorgelesen. Und am Ende der Reise kam eben jemand und hat gesagt, ah, wann erscheint denn das? Da habe ich gesagt, das erscheint gar nicht, das habe ich nur für die Kinder geschrieben. Dann hat er gesagt, brauchen Sie da Geld, dann können wir das alles regeln. Naja, auf jeden Fall, dieser Herr hat dann dafür gesorgt, dass auch die Mittel da waren, um dieses Buch zu veröffentlichen. Und ich musste dann quasi erstmal einen Verlag suchen. Ich bin nach Leipzig gefahren zur Buchmesse. Ich habe einen Illustrator gesucht. Also ich stand quasi vor der Verpflichtung, dieses Buch rauszugeben und muss sagen, also vielen Dank an diesen Herrn damals, dass er drauf bestanden hat. Denn das ist dann wirklich ein schönes Projekt geworden. Ich hatte das gar nicht so als Kinderbuch vor Augen. Manchmal braucht's den Druck von außen und ich habe da viel Freude mit dem Buch.
Ja, ein schönes Projekt und auch ein schönes Ergebnis. Es liegt hier neben mir und es ist wirklich hübsch illustriert auch. Vorne drauf auf dem Cover ist ein kleiner Hund, denn es geht um einen Dackel namens Dackel. Der reist nämlich von Deutschland nach Polen und zwar mit dem Berlin-Warschau-Express. Und ich habe da so ein bisschen die Verbindung gespürt. Also genau wie es vielen von uns vermutlich bei unserer ersten Reise mit dem Zug ergangen ist, wird nämlich dieser Dackel bei seiner Ankunft mit der polnischen Sprache konfrontiert.
Der Urknall von dem Buch war, dass ich irgendwann mal erfahren habe, dass die Tiere in Polen anders Laute von sich geben als die Tiere in Deutschland. Ja, also dass eben die Hunde Hau-Hau machen und nicht Wau-Wau oder dass die Gänse anders machen, die Hähne anders krähen. Und dann dachte ich mir, das wäre eigentlich mal witzig, das als Aufhänger für ein Buch zu nehmen. Und Warschau war auch klar, weil ich den Kindern natürlich erstmal die Hauptstadt vorstellen wollte. Dazu muss ich sagen, ich hatte ja keinen Illustrator und keinen Verlag und ich habe dann einen Illustrator in Leipzig gefunden, der selber aber nie in Warschau oder in Polen war. Und wenn du das Buch in Händen hattest, dann siehst du, wie genial, also wirklich genial, der Warschau gemalt hat und überhaupt die Bilder. Das ist natürlich die halbe Miete, dass Thomas Leibe da die Illustrationen dazu gemacht hat. Und das Buch lebt natürlich auch von diesen Bildern. Den Hund, den du ansprichst, den Dackel, dazu muss ich auch sagen, ich habe überhaupt keinen großen Bezug zu Hunden. Ich kenne, glaube ich, 3, ja, also Schäferhund, Pudel und Dackel, ja, und irgendwie Schäferhund kam mir im deutsch-polnischen Kontext jetzt nicht so optimal vor als Wachhunde und weiß der Kuckuck. Der Pudel, der war mir irgendwie zu geschleckt und ständig vom Spiegel. Und da dachte ich mir, naja, der Dackel, der passt eigentlich ganz gut, vor allem, weil es ja in Warschau im Kulturpalast diesen Katzenstaat gibt. Also da sind im Keller wirklich die Katzen. Und dann dachte ich mir so, das ist auf Augenhöhe, ja. Also ich habe ja bei dem Buch immer auch ein bisschen den Sinn verfolgt, dass die Kinder was über Polen lernen, ohne dass es ihnen praktisch didaktisch herangetragen wird, sondern durch die Geschichte selber. Andererseits war es mir auch ein Anliegen, dass auch Erwachsene dieses Buch lesen können. Und da spielt jetzt zum Beispiel die Augenhöhe eine Rolle. Mir war wichtig, dass der Hund und die Katze auf Augenhöhe kommunizieren. Also dass Deutsche und Polen auf Augenhöhe kommunizieren. Und das ging halt bei der Katze nur mit dem Dackel, weil die ungefähr gleich groß sind.
Müssen wir vielleicht dazu sagen, der Dackel, nachdem er ankommt, trifft dann auf eine Katze und die freunden sich dann an und machen sich gemeinsam auf den Weg durch die Stadt, also durch die polnische Hauptstadt. Dabei begegnen ihnen ja auch viele prägnante oder vielleicht sogar die wichtigsten Wahrzeichen der Stadt.
Ja, der Plot ist natürlich, dass der Hund versehentlich im Zug einschläft, in Warschau ankommt, eine Katze kennenlernt und die Katze ihre Schwester verloren hat und der Dackel sagt, naja, wenn ich jetzt schon mal da bin, dann helfe ich dir mit meiner Schnuppernase, sie zu suchen. Und dadurch ziehen sie quasi durch die Stadt und dann kommen natürlich diese Dinge, die halt dann kommen müssen. Der Hund hat Hunger und was isst er dann? Pierogi, ja, oder er spaziert in die Warschauer Altstadt und sieht die Sigismundsäule. Und die Katze erklärt ihm eben, dass das von dem König ist. Und dann ist der Dackel ganz stolz, weil er erst den Kulturpalast als Palast gesehen hat, dann die Säule von einem König. Und der traut sich dann gar nicht dahin pinkeln, weil das ist ja eine Königssäule und so weiter. Also im Prinzip erleben die dann ein Abenteuer in der Stadt, um die Schwester zu finden von der Katze. Und diese Hilfe, die der deutsche Dackel der Katze anbietet, schweißt sie dann eben auch zusammen, Hund und Katz, und trotzdem irgendwie kommen sie sich dann da näher.
Grundsätzlich ist es ja eine positive Geschichte. Also es geht einerseits um Neugier, andererseits um gegenseitiges Interesse, um Freundschaft und, ja, wie du gerade beschrieben hast, eine gemeinsame Mission. Den belasteten Teil der deutsch-polnischen Geschichte hast du ja ausgeklammert. Inwiefern war das eine bewusste Entscheidung?
Wir reden von einem Kinderbuch. Die Menschen, die mit dem Buch Spaß haben, die sind vielleicht zwischen 3, 4 im Vorlesealter bis 7, 8, wo sie dann selber schon lesen können. Aber sie haben noch keine Vorstellung von Geschichte, von Krieg, von der Einordnung dieser Ereignisse in eine Zeitachse. Ja, also das Bewusstsein für Länder, das bekommt man 3., 4. Klasse. Und es ist natürlich immer mein Anliegen gewesen, nicht die erste Begegnung mit Deutschland und Polen oder mit Polen für deutsche Kinder mit dem Krieg anzufangen. Also ich sehe das nicht meine Aufgabe, da immer gleich mit der Tür ins Haus zu fallen. Die Geschichte spielt eine wichtige Rolle. Sie wird ja in dem Buch auch ein bisschen dargestellt durch den Überfall, durch die anderen Hunde, die die beiden angreifen, und dann der Oberböse dann aber eigentlich von dem Deutschen gerettet worden ist und deswegen sagt, okay, ich tue euch nichts, weil die Vergangenheit mir gezeigt hat, dass es wichtig ist, dass wir zusammenhalten. Ja. Und mein Ziel von dem Buch war eigentlich inspiriert, und deswegen, Janosch sagt ja vielen Polen auch was, oh, wie schön ist Panama. Wenn ich heute das Wort Panama höre, dann denke ich sofort an Janosch und die Tigerente. Ja, und ich dachte mir irgendwann, vielleicht werden Kinder, die irgendwann mal Warschau hören in ihrem Leben, sofort an das Dackel-Dackel in Warschau, an diese Tierfigur denken. Und ich habe mich sehr gefreut, dass Janosch da hinten auch was draufgeschrieben hat. Denn letztendlich will ich ja mit dem Buch die Erstbegegnung für viele Kinder mit Polen anstoßen. Und ich glaube, wir sind uns einig, da wäre der Krieg kein gutes Thema gewesen und auch unnötig. Denn wir wollen ja nicht den Krieg nur aufarbeiten, wir wollen ihn ja auch verhindern. Und verhindern tun wir ihn nur, indem wir uns kennenlernen, indem wir uns schätzen, indem wir uns mögen und indem der Dackel eine positive Erfahrung in Polen macht. Und das ist im Prinzip der Sinn von dem Buch, also nicht historische Aufarbeitung.
Ja, finde ich einen unterstützenswerten Ansatz. Und was wir auch noch dazu sagen müssen, das Buch ist ja auf Deutsch und auf Polnisch erschienen. Also du hast schon so ein bisschen angerissen, warum es sich eventuell sogar dafür eignen könnte, die deutschen und polnischen Perspektiven einander näher zu bringen. Wie wird das in Deutschland und Polen jeweils angenommen?
Also es war eine schwierige Entscheidung, ob wir das Buch in 2 Ausgaben machen, einer deutschen und einer polnischen Ausgabe, oder ob wir das Buch 2-sprachig machen, also mit deutschem und polnischem Text. Ich habe mich gegen die 2-sprachige Ausgabe entschieden, weil ja deutsche Kinder dann immer die Hälfte an Text nicht verstehen. Und das tötet auch ein Buch, wenn da zu viel Text ist, weil es die Illustrationen natürlich einschränkt. Und wenn man dann die Hälfte von dem Text auch nicht versteht, dann wird das für Kinder unspektakulär und auch langweilig. Deswegen haben wir 2 Ausgaben gemacht. Und die funktionieren erstaunlich gut, auch die Ausgabe in Polen, weil natürlich auch die Kinder in Polen diesen deutschen Dackel kennenlernen und verstehen, dass er eine Fremdsprache lernen muss, um da in Warschau durchzukommen, und sie ihr eigenes Land eben aus der Perspektive von dem Dackel kennenlernen. Wir haben ja auch in Deutschland eine ganz große Community von bilingualen Grundschulen, von bilingualen Kitas, von Eltern, die aus 2 Kulturen kommen. Und mein Anliegen war, und ich habe das auch viel Leserrückmeldungen bekommen von Eltern, die ihren Kindern das Buch in beiden Sprachen vorlesen, weil sie die Kinder eben auch in beiden Sprachen erziehen. Und da wollte ich auch einen Beitrag leisten, dass man so im frühen Kindesalter schon 2 Sprachvarianten mit so einem Kinderbuch bedienen kann. Auch die Übersetzung, die hat eine Freundin, die Ewa Kwasne aus Krakau gemacht. Die Übersetzung war gar nicht so einfach, weil es geht ja nicht darum, hier das Buch einfach in die polnische Sprache zu übersetzen, sondern man muss ja auch diese ganze Stimmung, die Empathie für diese Tiere, für diese Freundschaft rüberbringen. Und zum Beispiel, wenn der Dackel da irgend so ein Kauderwelsch vom polnischen Schaffner hört, dass er jetzt da aussteigen soll, und er denkt sich, ja, wie spricht der denn? Den kapiere ich ja gar nicht. das ist schwer zu übersetzen, weil die Polen ja diesen Schaffner verstehen. Und jetzt müsste man dieses Kauderwelsch natürlich ganz anders darstellen. Das war eine Herausforderung, aber das hat wirklich gut geklappt. Und ich habe von vielen gehört, dass die polnische Ausgabe auch wirklich sehr, sehr die Kinder begeistert.
Was würdest du dir denn wünschen, dass deutsche und polnische Kinder nach dem Lesen dieser Geschichte über das jeweilige andere Land denken?
Ich habe kein didaktisches Ziel mit dem Buch gehabt. Ja, also es war nicht so, dass ich mir überlegt habe, was baue ich jetzt da ein, damit die Kinder was über Polen lernen. Aber ich glaube, das liegt in meiner Natur. Das ist sehr unbewusst passiert. Ja, zum Beispiel, dass der Dackel Hunger hat und die Katze zeigt ihm, wo sie ein Restaurant hat, wo sie die Eigentümerin kennt und immer was zu essen kriegt. Und als der Dackel mitgeht, bekommt er auch zu essen. Also diese Gastfreundlichkeit der Polen spiegelt sich darin wider, dass der Dackel sofort in Polen auch als Freundin der Katze aufgenommen wird und Gastfreundlichkeit empfindet. Und da sind viele solche Passagen in dem Buch, wo die Lesenden durch die Geschichte was über das Land lernen, aber nicht indem sie, oh, das muss ich mir jetzt merken, sondern indem sie einfach diese Geschichte erleben und sei es nur zum Beispiel, dass sie das auch an der Weichsel spielt, dass sie den Fluss schon mal gehört haben, ja, dass sie die, wie gesagt, den Namen der Hauptstadt gehört haben, dass sie wissen, dass es einen Kulturpalast gibt, dass sie wissen, dass eine Fremdsprache zu lernen Freundschaften mit sich bringen kann. Ich glaube, das sind so ganz viele Aspekte, die das Buch mitliefert, ohne die Geschichte zu zerstören, die ja letztendlich doch dann eine kleine Tierfreundschaftsgeschichte ist.
Nachdem das jetzt so gut ankommt auf beiden Seiten der Oder, können wir uns auf weitere Bände freuen? Sind da noch weitere Geschichten in Planung?
Ich muss ja sagen, das war ja nie auf meiner Bucketlist, ein Kinderbuch zu schreiben und herauszugeben. Aber das Ergebnis war natürlich, dass jetzt die Kinder alle immer fordern, dass jetzt die Katze auch nach Berlin kommt und Berlin kennenlernt. Bloß da ist natürlich ein Denkfehler drin, denn meine Aufgabe ist und bleibt ja irgendwie Polen in Deutschland vorzustellen und nicht Kinderbücher über Berlin zu schreiben. Also im Moment habe ich noch keine Fortsetzungsidee, aber es kann schon mal sein, dass mich wieder die Muse küsst und ich da weitermache. Jetzt haben wir ja den Dackel schon mal im Raum.
Dann wünschen wir dir, dass du noch irgendwo Inspiration sammelst und vielleicht gibt's ja dann doch noch eine Fortsetzung oder noch einen zweiten Teil. Vielleicht fährt der Dackel mal nach Krakau oder Wrocław oder so.
Ja, das wäre natürlich die Idee, ne? Dass dieser Hund jetzt so als Botschafter durch die polnischen Städte fährt und da seine Abenteuer erlebt. Ich denke drüber nach.
Ja, wir freuen uns drauf. Herzlichen Dank.
Vielen Dank. Do widzenia.
Eine liebevoll erzählte Tiergeschichte, die Kinder eine deutsch-polnische Freundschaft erleben lässt. Polnisch bellen zu lernen lohnt sich, schrieb Janosch über das Buch von Matthias Kneip, Dackel Dackel, in Warschau. Das war es schon für heute. Machen Sie es gut und bis morgen, sagt Ihnen Joachim Ciecierski. Do usłyszenia.
Kiedy sen nie chce przyjść, naucz się na ja. Śnić, marzyć chcesz, światło zgaś, gwiazdy licz. Pragnę w snach, w twoich snach, ubić gniazdo tak jak ptak. Bliżej gwiazd, w cieniu drzew, szumie tak. Szukam słów, aż znajdę klucz do twych snów. Miłość twą, jej barwę, kim jesteś mój. Szukam słów, które by otwierały twoje sny. Chcę je znać, tak jak znam twoje łzy. Miłość, ból, radość, płacz, wszystko znajdę w twoich snach. Tylko mnie nie ma tam, nie ma tam.
Aktuelle Informationen aus und über Polen. Informativ und in deutscher Sprache. Täglich live aus Warschau. Weltweit hören mit der Polskie Radio App, im Internet, als Podcast oder auf Mittelwelle auf 1386 kHz um 18.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Wir halten Sie auf dem Laufenden. Schalten Sie ein und do usłyszenia. Wir hören uns.